Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich einem literarischen Bekannten. Charlie ist wieder da. Karlmann Renn, der Hamburger Geschäftsmann, den Michael Kleeberg, der Berliner Schriftsteller, ersonnen hat. 2007 ließ er seinen Helden das erste Mal auftreten als junger Mann. Beim zweiten Mal war Charlie Mitte 40 und nun im dritten ist Karlmann 60 und wir erleben ihn wieder im Spiegel der Zeiten. Wie geht's ihm wohl jetzt im neuen Roman Dämmerung? Wir fragen Michael Kleeberg, er ist unser Gast hier in der Lesart. Hallo allerseits. Harry Rabbit Engström, Nathan Zuckerman und Frank Bascombe, das sind unvergessliche literarische Charaktere geworden in den US-Romanen von John Updike, Philip Roth und Richard Ford. Immer wieder durften sie auftreten, älter werden, von Buch zu Buch, von sich und ihrer Zeit in unterschiedlichen Epochen erzählen. Und ein ganz ähnliches Projekt entfaltet in Deutschland Michael Kleeberg mit Karlmann. Das ist der Vorname seines Helden. Seit den 1980er Jahren begleitet er ihn. Zwei große, preisgekrönte Romane gibt es schon. Nun den dritten Dämmerung. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Michael Kleeberg.
Guten Morgen und schönen Dank für die Einladung.
Wer, Herr Kleeberg, noch nie von diesem Karlmann Renn gehört hat, Herr Kleeberg, von Charlie, wie er von allen genannt wird, wie würden Sie ihn selbst charakterisieren? Was für ein Typ ist er? Sie kennen ihn gut, nach all den Jahren.
Ja, in der Tat, ich habe ihn ganz gut kennengelernt. Kurz gesagt ist er ein normaler Mensch. Was ist ein normaler Mensch? Er ist universitär gebildet, hat studiert und ist zum Geschäftsmann geworden. Er ist klug, zielgerichtet und was er nicht ist, und das ist, glaube ich, in der deutschen Literatur selten, er ist absolut nicht am kulturellen Überbau interessiert. Er ist kein Intellektueller, er ist kein Künstler, er ist denkbar weit davon entfernt. Er interessiert sich für Autos, er interessiert sich fürs Golfen und er interessiert sich fürs Geldverdienen und er interessiert sich, das zieht sich durch die Jahre hindurch, natürlich auch für Frauen. Einmal für seine eigenen, zwei an der Zahl und dann auch für die anderen.
Wir haben ihn kennengelernt 1985. Dann im Jahr 2001. Jetzt geht's los im Sommer 2019 mit Charlies 60. Geburtstag und er selbst kommentiert ihn so: 60 ist eine Grenze. Da sollen sie alle sagen, was sie wollen. Der letzte runde Geburtstag ohne Schnabeltasse. Wie verkraftet er denn das Älterwerden?
Es ist tatsächlich eine Zäsur und deswegen habe ich auch seit dem vorhergehenden Karlmann-Roman Vaterjahre nicht 10 Jahre vergehen lassen, wie zwischen den ersten beiden Bänden, sondern 20. Weil zwischen dem 40- und dem 50-Jährigen hätte sich vermutlich nicht so viel geändert an den Lebensumständen. Aber 60 ist eine Zäsur, auch wenn er vor sich selbst vehement bestreitet, dass sich eigentlich so viel geändert hat. Aber es hat sich dann natürlich doch viel geändert. Einmal ist auch die zweite Ehe in die Brüche gegangen. Und zum Zweiten haben sich vor allem die Perspektiven verändert. Er ist jetzt nach 25 Jahren als Geschäftsführer mit 60, Anfang 60, plötzlich, wie es wohl vielen Leuten geht, in einer beruflichen Situation, wo es keine langfristigen Perspektiven mehr gibt. Das heißt, er weiß, er kann noch Dinge anstoßen, aber er wird deren Verwirklichung nicht mehr miterleben. Man kommt also auf eine berufliche Zielgerade, man fühlt sich noch kräftig, stark, gesund, aber man zweifelt wohl selbst daran, wie langfristig noch die Pläne sind, die man machen kann.
Jetzt dieser Geburtstag, 80 geladene Gäste, schickes Restaurant und der Rahmen und seine Karriere im Hamburger Upper-Class-Milieu wird ganz en passant deutlich mit Madeleine, Charlies aktueller Freundin, die nämlich einen Flunsch gezogen hat, als sie zu ihrem Geburtstag nur eine 8.000-Euro-Uhr geschenkt bekam und nicht die für 27.600, die sie Charlie im Schaufenster gezeigt hat. Aber da zieht Charlie Grenzen. Er selbst könnte sich die locker leisten. Seit 25 Jahren ist er kaufmännische Geschäftsführung im Hamburger Handel. Handelshaus Sieveking und Jessen. Und Sie, Herr Kleberg, waren ja vor Ihrer literarischen Karriere auch in der Wirtschaftswelt tätig, in der Werbebranche. Man merkt Ihre Kenntnis da so an unglaublich präzisen Schilderungen verschiedener Vorgänge. In der deutschen Literatur kann ich mich eigentlich nur erinnern, dass das Martin Walser in den 60er und 70er Jahren gemacht hat. Was ist für Sie ästhetisch so reizvoll, gerade an diesem Geschäftsleben?
Hemingway hat, glaube ich, früher mal gesagt, eines der idealen Felder, um einen Roman zu schreiben, sei der Krieg. Weil dort sozusagen alles Menschliche, allzu Menschliche und Unmenschliche in geballter Konzentration auf einen einstürmt. Und in gewisser Hinsicht ist es bei der Arbeitswelt das Gleiche. Und außerdem ist die Arbeitswelt eigentlich terra incognita in der deutschen Literatur, also die Arbeitswelt, wo ganz normal 9-to-5 gearbeitet und Geld verdient wird, nicht die künstlerische oder halbkünstlerische Welt. Und da passiert so viel an sozialer Interaktion, an Machtkämpfen, an Enttäuschungen, an Aufstiegen, dass das paradigmatisch, wenn man es eben hinkriegt, es auch packend zu schildern, weil es hat ja keinen Sinn, jetzt irgendwie einen 8 Stunden Büroalltag in aller seiner Langeweile und Routine zu beschreiben, sondern wenn man das konzentriert hinkriegt, dann hat man da einen Hebel, wo man faszinierende Einblicke schaffen kann. Was übrigens, wenn ich das noch hinzufügen darf, die Upper Class betrifft. Die Upper Class, zu der gehört Karl Mannich. Ich hatte mal eine Literaturkritikerin vor einiger Zeit, die mir sagte, wissen Sie, was ich an Karl Mann so hasse, ist, dass er so ungeheuer reich ist.
Ja, so.
Und ich habe zu ihr gesagt, nein, der ist nicht ungeheuer reich, der hat eine Festanstellung.
Ja, ja. Aber sagen wir mal so, das soziale Milieu ist schon sozusagen obere Mittelschicht, also 8000 Euro Uhren, das kann sich unser eins nicht leisten. Aber bleiben wir nochmal bei der Wirtschaft. Also eine der packendsten Wirtschaftsszenen, die ich je gelesen habe, die kommt im 2. Karlmann-Band vor, als er am Nachmittag des 11. September 2001 nämlich sein Handelshaus rettet, weil er sofort begreift, dass das mit den zusammenbrechenden Twin Towers in New York auch die Märkte crashen werden. Sie haben, Herr Kleberg, die ersten beiden Romane immer jeweils später im Abstand zur Erzählzeit geschrieben. Jetzt aber haben Sie dieses Buch geschrieben in der Zeit, in der es spielt. Wir gleiten mit Karl Mann in die Corona-Zeit mit den ganzen Diskussionen. Der Ukraine-Krieg beginnt, alle Krisen und Debatten um die Energieversorgung kommen vor. Da ist Charlie in seinem Element. Wie war es aber für Sie, so ganz entlang der Aktualität, also quasi in Echtzeit zu schreiben?
Ja, sehr merkwürdig war das. Sehr merkwürdig, sehr anstrengend. Und es hat ungeheure Fragen aufgeworfen, weil es in gewisser Hinsicht auch die Konstruktion, die ja seit 2018, 2019 stand, durcheinander gewirbelt hat. Plötzlich hat also diese Corona-Zeit angefangen in der Wirklichkeit und hat eigentlich meine Pläne für den Ablauf des Buches durcheinander gewirbelt. Und ich habe dann damals wirklich 3 Monate Pause eingelegt, um mir zu überlegen, wie gehe ich damit um. Denn der entscheidende Punkt bei der Geschichte ist, normalerweise, wenn ich welthistorisches, zeithistorisches in meinen Büchern hatte, wie Sie ganz richtig sagen, dann war das in einem zeitlichen Abstand geschrieben, der es zuließ, abzuschätzen, wie das einzuordnen ist historisch. Und das war und ist bis heute bei Corona nicht der Fall. Das heißt, wie beschreiben Sie sowas? Als Farce, als Verschwörung, als Jahrhundertkatastrophe? Bis heute weiß man es noch nicht. Und das macht es sehr, sehr schwierig für den Erzähler, eine Haltung und einen Ton dafür zu finden. Weil wenn man es auf die leichte Schulter nimmt, dann möchte ich nicht wissen, was die Leute, die wirklich schwer krank waren, dazu sagen würden. Und wenn man es als Jahrhundertkatastrophe nimmt und allzu bitter ist, was weiß ich, mit der spanischen Grippe von 1919 vergleicht, dann werden sich vielleicht in einigen Jahren die Leute die Bäuche vor Lachen halten, weil es das eben nicht war. Also schwierige Frage, und ich habe das dann in diesem Falle mit Corona damit gelöst, dass ich eine Person mit ins Buch gebracht habe, über die ich eigentlich sehr, sehr glücklich bin. Eine Gestalt, den Personal Trainer von Charlie.
Francesco Federhut heißt er.
Francesco Federhut, seines Zeichens ehemaliger American Football Spieler und Allskeptiker, also jemand, der nichts glaubt und dessen stehende Redewendung ist, warte nur ab, du wirst schon sehen.
Ja, Stichwort Fitness, es ist natürlich das große Thema, das Nachlassen der Kräfte, der körperliche Abbau, aber auch so die seelische Ermüdung, das Gefühl, aus der Zeit zu fallen, allmählich nicht mehr richtig dazugehört und dazu zu gehören und es auch gar nicht mehr zu wollen. Im Roman heißt es an einer Stelle, der Drang, das eigene Wohl von der Zugehörigkeit zu einer aktiven Mehrheit abhängig zu machen, schwindet. Und auf der anderen Seite macht die voranhetzende Gegenwart das alternde und dann alte Individuum sukzessive zu einer Kuriosität, einem Verkehrshindernis, einem Unikum, einem Stolperstein, zu Abfall. Puh, was ist das eigentlich für ein Erzähler, der hier spricht? Sie, Herr Kleberg, sind ja exakt so alt, wie er hält. So also ganz distanziert wie dieser raunende Beschwörer des Imperativs hier klingt, kann der Erzähler eigentlich nicht sein, oder doch?
Er bemüht sich zumindest. Es ist ja nicht so, dass Charlie eine autobiografische Figur wäre. Insofern habe ich einen natürlichen Abstand. Und dieses Erzählplasma, wie ich es mal im ersten Band genannt habe, also diese Entität, die aus Charlie heraussprechen kann, die mit ihm kommunizieren kann, die über seiner Schulter redet und auch über ihn herziehen kann, die macht es möglich, den notwendigen Abstand zu kriegen, den Humor reinzukriegen, der ganz, ganz wichtig ist bei all diesen ernsten Fragen über Ende und Zielgerade. Ich meine, das ganze Buch soll ja auch witzig und genussreich sein.
Es macht auf jeden Fall Spaß zu lesen, weil man natürlich so viel wiedererkennt im eigenen und Kontext genau dieser Jahre, wenn man das eben jetzt liest. Wir müssen uns dem Ende nähern, Herr Kleberg. Im letzten Teil des Romans hat Charlie einen neuen Job. Das Kapitel heißt Deconstructing Charlie und mehr dürfen wir gar nicht verraten. Auf jeden Fall geht's ihm da nicht so gut. Sie verabschieden ihn dann am Ende auch, ja, wie ein Hans Castorp à la Thomas Mann, lassen sie ihn ziehen, vielleicht noch so nicht gerade in den Untergang, seine Schäfchen, die hat er im Trocknen, aber doch für immer. Und dann denkt man, ach Gott, wieso das denn? Das kann doch nicht ernst sein, dass wir ihn nicht mehr erleben, den Charlie.
Naja, wie heißt es immer so schön, never say never. Aber ich wollte mir, um auch den Kopf frei zu haben, nach fast 20 Jahren Karlmann, ich wollte eine Zäsur setzen, ich wollte ihn in einen Abgrund stoßen, aus dem er möglichst alleine und selbst mit meiner Hilfe nicht mehr rauskommt. Aber man weiß ja, dass selbst die Toten wieder auferstehen können, in der Literatur zumindest.
Ich meine, vorhin habe ich die großen amerikanischen Figuren, die Vorgänger und Zeitgenossen Karlmanns genannt. Wissen Sie, vor Jahren saß Richard Ford mal hier höchst selbst im Studio und hat auch gesagt, jetzt ist Schluss, finito mit Frank Bascombe. Und ich habe gejault, ach, warum denn? Er ist doch erst 60, ist doch kein Alter. Lassen Sie ihn doch mit 70 in Florida im Seniorenheim vielleicht Bingo-Abende leiten. Und Richard Ford hat dann gelacht. Naja, und was war? Ein paar Jahre später kam ein neuer Bascombe-Roman in Florida, nicht im Bingoheim, aber er fuhr dann so durchs verwüstete Hurricane Sandyland. Herr Kleberg, also, wie haben Sie selbst gesagt? Never say never.
Never say never.
Wir sprechen uns hoffentlich wieder. Danke, dass Sie jetzt bei uns waren. Alles Gute Ihnen, Michael Kleberg, und für Ihren neuen Roman Dämmerung. Jetzt im Penguin Verlag mit 480 Seiten für 26 Euro. Ab nächste Woche, Mitte nächster Woche, ist das Buch im Handel. Es ist Freitag, unser Tag für unsere Krimi-Bestenliste, die wir jeden Monat veröffentlichen. Heute steht ein etwas anderer Roman auf der Liste als Neuansteiger. Ein Krimi, ein Thriller aus Indien, auf Hindi geschrieben, nicht auf Englisch, also gar nicht erst für den globalen Markt produziert. Die Autorin heißt Anjali Deshpande, ist Ende 60 und kämpft seit 50 Jahren in Indien als Schriftstellerin, Journalistin und Aktivistin für eine gerechtere Gesellschaft. Mord heißt nun ihr Krimi in einem Wort. Es ist das erste Buch überhaupt, das von Anjali Deshpande auf Deutsch erscheint. Und unser Kollege und Jurymitglied Kolja Menzing erzählt uns jetzt von diesem Roman.
Neue Krimis. Das Ganze beginnt am Tag nach dem Holi-Fest, mit dem im Norden von Indien meist ziemlich wild und heftig der Frühlingsanfang gefeiert wird. Auf einem Gutshof im ländlichen Teil von Delhi. Und ich fand erstmal schwer, mir das vorzustellen. Also die Metropole Neu-Delhi ist gefühlt in weiter Ferne. Auf diesem Gutshof auf dem Land also wird die grausam zugerichtete Leiche einer jungen Frau gefunden. Der Polizist Atirat, der eigentlich vom Dienst suspendiert ist, ist als einer der ersten am Tatort. Und weil er es zu Hause nicht aushält, beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln. Doch genau wie seine Kollegen stößt er im Dorf auf eine Mauer des Schweigens und auch die Besitzer des Gutshofs, das sind so reiche Industrielle, sind nicht besonders auskunftsfreudig. Erste Lektion: In Indien redet niemand gern mit der Polizei. Das ist schon was Besonderes. Mord von Anjali Deshpande ist ein indischer Polizeiroman und genauso muss man ihn lesen. Also klar, diese Figur des suspendierten Polizisten, der sich gegen alle Vorschriften auf die Suche nach einem Mörder macht, die kommt einem natürlich so als globales Krimi-Phänomen vertraut vor, aber eigentlich muss man, oder zumindest musste ich das als europäischer Durchschnittsleser, die ganze Zeit versuchen, die in den Text eingearbeiteten sozialen und kulturellen Codes zu dechiffrieren. Die Bedeutung von Vornamen zum Beispiel, die in Indien offenbar immer auch ein Hinweis auf die Stellung im sozialen Gefüge sind, die feinen Unterschiede in den Hautfarben, die ständig erwähnt werden, und natürlich, trotz aller Antidiskriminierungsgesetze, die Kastenzugehörigkeit. Und damit, mit der Kastenzugehörigkeit, beginnt, wenn man so will, der Krimi im Krimi. Und der findet zu Hause bei Inspektor Adirat statt. Er hat eine Kollegin geheiratet, die zu einer niedrigen Kaste gehört. Von ihren Schwiegereltern wird sie ganz wörtlich als Müllsammlerin bezeichnet und behandelt wird sie schlicht gesagt wie Dreck. Pushpa heißt Atirats Frau und sie hat Anjali Deshpande, die seit vielen Jahren für die Rechte von Frauen in Indien kämpft, zur heimlichen Hauptfigur gemacht. Denn obwohl Pushpa, die deutlich intelligenter ist als ihr Mann, längst zu der Überzeugung gelangt ist, dass die Familie nichts als eine raffinierte Mordwaffe ist, steht sie am Schluss auf und wehrt sich. So leise und freundlich und selbstbewusst, wie das vielleicht nur in einem indischen Kriminalroman möglich ist.
Mord, der Roman von Anjali Deshpande, jetzt im Draupadi Verlag erschienen mit 210 Seiten für 19,80 €, übersetzt aus Hindi von Almut Degener. Neu auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste. Komplett finden Sie sie auf unserer Website. Und wenn Sie dazu und auch noch andere Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Um Ingeborg Bachmann soll es jetzt gehen. Ihre Briefwechsel werden jetzt nach und nach veröffentlicht. Vor 2 Jahren der große mit Ilse Eichinger, im vergangenen Herbst die Riesenkorrespondent mit Max Frisch. Ein wahrer Briefwechsel, Reigen aus dem Nachlass der Autorin. Klar ist das immer die Lektüre für unsere Bachmann-Expertin aus der Lesart-Redaktion, Elke Schlinsog. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Jetzt sind es 3 Frauen. Elke, bedeutende Schriftsteller, Kolleginnen. Wer sind die denn?
Ja, das sind Marie-Louise Kaschnitz, das sind Hilde Domin und Nelly Sachs, ganz unterschiedliche Frauen. Bachmann war mit ihnen auch auf ganz unterschiedliche Weise verbunden, ganz eng, freundschaftlich, heiter mit der in Rom lebenden Marie-Louise Kaschnitz, ein bisschen distanzierter und auch eher pragmatisch mit Hilde Domin ist sie umgegangen. Und eigentlich ist das Gespräch mit Nelly Sachs ein ganz inniges und hochpoetisches. Also dieser schmale Briefwechselband, der diese Korrespondenz nur auf 100 Seiten fasst, da erleben wir also hier ein Gespräch über das Schreiben der Dichterin.
Über Grenzen sprechend, so ist der Band überschrieben. Das ist ein Nelly Sachs Zitat. Fangen wir mit ihr an, der Literaturnobelpreisträgerin. Wie war ihr denn Verhältnis zur Ingeborg Bachmann? Wovon sprechen diese Briefe? Du hast schon gesagt, ein sehr poetisches Verhältnis.
Ja, ich Für mich gehört dieser Briefwechsel zu den schönsten und zu den bewegendsten dieses Briefwechselbandes. Und das trotz dieser oft nur wirklich knappen Botschaften, die Nelly Sachs Bachmann schickt. Und auch wenn von Bachmann nur 2 Telegramme erhalten sind, das ist wirklich mager. Aber zwischen den Zeilen und in den Gedichten, die Nelly Sachs schickt, da zeigt sich wirklich ein schönes, hochpoetisches Gespräch. Es ist ja auch die Ältere, die 67-jährige Nelly Sachs, die Ende der 50er Jahre das Gespräch mit Bachmann eröffnet. Da lebt sie schon im fernen Schweden und schickt ihr kurzerhand eine Übersetzung ihrer Rezension, also der Bachmann-Gedichte, eine Rezension über ihr Bachmann-Gedichte und ist so angetan von dieser Rezension aus dem Schwedischen, dass sie seitdem in diesem lyrischen Gespräch mit ihr bleibt. Sie werden sich erst also 2 Jahre später treffen und sich begegnen. Da sehen sie sich in Zürich auf dem Flughafen. Und ich muss diese Szene erwähnen, weil sie wirklich von Nelly Sachs immer wieder märchenhaft und ja traumhaft herzlich beschrieben wird. Also Celan und Bachmann empfangen sie da. Sie haben sowieso eine behutsame Reiseroute geplant, weil die Dichterin nach ihrem Exil zum ersten Mal wieder in Deutschland auf Lesereise ist. Also man merkt, wie die Autorinnen sich gegenseitig an die Hand nehmen. Und obwohl man so vieles erahnen muss in diesem Briefwechsel, diese Nähe spürt man, das ist fast für mich so eine geheimnisvolle Komplizenschaft, also die sich hier zeigt. Und vielleicht muss ich mal ein Zitat erwähnen aus diesen vielen schönen Gedichten, die Nelly Sachs schickt, da wird Bachmann als mit dem Verlernen der Weltbeschäftigte beschrieben und immer wieder diese große Schwesternschaft beschwört, die weit in die Ferne rückt. Also diese kleinen Gedichte sind auch Utopien, die wir nutzen können.
Und die Verbindung zu den anderen, zur strengen Dame Marie-Louise Kaschnitz und Hilde Domin, was für eine Beziehung zeigen hier die Briefe?
Naja, also mit Marie-Louise Kaschnitz verband sie eine ganz enge Freundschaft. Sie lernen sich ja 1954 schon in Rom kennen, als sie beide dort lebten. Und ihre Briefe sind so ganz unmittelbar, muss man sagen, mit Kaschnitz, ganz alterserprobt. Das ist ein herzlicher Austausch über Leben und Schreiben. Sie helfen einander beim Finden von Gedichten zum Beispiel oder tauschen sich über Betriebsgeschwätz aus, wenn es um den Musikerkollegen Hans-Werner Henze geht, ob sie ihn geheiratet habe. All das wird hier mit belächelt. Sie verspötteln auch eine Akademietagung als Damenkapelle. Das ist ein heiter, vertrauter Briefwechsel, der die Freundin auch immer dann mit einbezieht, wenn es um ihre freiheitlichen Gedanken zum Schreiben und zu ihrer Schriftstellerexistenz geht. Also da wird Bachmann von Kaschnitz auch sehr unterstützt.
Mhm. Im Gegensatz zu den bislang veröffentlichten Briefwechselbänden ist dieser Band vergleichsweise schmal. Du hast es schon erwähnt, die Korrespondenzen umfassen jetzt nur 100 Seiten, also ganz viel Anhang und Apparat ist noch dabei. Aber welche neuen Lichter stecken Sie uns auf, Elke, für das Verständnis also dieser Jahrhundertdichterin?
Ja, also dass es wirklich ein ganz interessanter Begegnungsraum ist, die wir hier durch diese Briefschreiberin erleben. Das sind 4 Frauen, die nach 1945 über ihr eigenes Schreiben schreiben. Also das ist wirklich hochinteressant, über Hürden, über Grenzen gehen und dabei wirklich etwas revolutionieren wollen. Hilde Domin, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die ist wirklich wichtig, weil sie wirklich politisch hier agiert und mit ihren Lyrik-Anthologien agiert und dafür trommelt. Also diesen im literarischen und betrieblichen so wichtigen Bewegungs- und Begegnungsraum erleben wir hier die Frauen, die ihren Platz suchen in den Nachkriegsjahren und sich wirklich gegenseitig unterstützen. Dieses Netzwerk der Frauen habe ich schon im Briefwechsel mit Ilse Eichinger erlebt und dieser Briefwechsel, der führt dieses Netzwerk und dieses Gespräch wunderbar weiter.
Dankeschön, Elke Schlitzog, über den neuen Band mit Briefwechseln von Ingeborg Bachmann. Übergrenzend sprechen, so der Titel, erschienen in der Salzburger Bachmann-Edition bei Surkamp und Pieper, herausgegeben von Barbara Agnese, 364 Seiten, der Umfang 40 €, der Preis. Mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Mara, mache gerade einen Urlaub in Rom und lese das Buch Sag den Wölfen, ich bin zu Hause von Carol Rivka Brandt. Das ist ein Roman, der in New York spielt, ich würde mal sagen so in den 80ern. Und es geht um June, ein junges Mädchen, die ihren Onkel verliert, der an AIDS stirbt. Und im Prinzip so geht es eigentlich um so die Zeichnung des gesamten so familiären Umfelds, die Reaktion auf diese Krankheit. Und ich bin so in der Mitte, kann auch nicht ganz sagen, ob es mir gefällt. Es ist total schön, auch schön gezeichnete Charaktere. Aber manchmal bin ich mir dann doch unsicher, so, ob ich da so richtig reinkomme.
In Rom haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen abgepasst. Und ja, Mara empfiehlt uns zum Schluss das Buch. Den New York Times Bestseller der amerikanischen Autorin Carol Rivka Brandt sagt den Wölfen, ich bin zu Hause. Im Eisele Verlag gibt es den Roman im Taschenbuch mit 84 Seiten für 12 €. Übersetzt hat den Band Frauke Brott. Und nun noch ein weiterer Literaturtipp für Ihren Abend im Deutschlandfunk Kultur. In unserem Literaturfeature geht es heute um Autorinnen, die spät im höheren Alter erst große Erfolge feiern konnten. Helga Schubert ist dabei, Gabriele von Arnim und Ingrid Noll. Hören Sie einen kleinen Auszug.
Was es macht, wenn man Erfolg hat, ich weiß. Also es hat mich sehr gefreut. Es dringt natürlich nicht in die tiefste Seelenebene ein. Das ist auch etwas, was sicher mit dem Alter zu tun hat, dass man begreift, Erfolg und eigene Stimmung und eigene Seelenzustand haben damit nicht unbedingt etwas zu tun, was ich sehr spannend finde, weil manche Leute das Gefühl haben, wenn man Erfolg hat, müsste man glücklich sein. Stimmt natürlich nicht. Und was, glaube ich, auch gut ist, wenn man so alt ist und Erfolg hat, dass es einen nicht mehr verführt zu Selbstüberschätzung.
Diogenes hat es gleich angenommen. Da war ich einerseits himmelhoch jauchzend und dachte, ganz, ganz toll, aber andererseits auch voller Ängste. Wie geht das jetzt weiter? Was passiert jetzt mit mir?
Ingrid Noll und Gabriele von Arnim in ein Zimmer für sich allein. Autorinnen feiern späte Erfolge. Unser Literaturfeature heute Abend um 19.30 Uhr hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Morgen jährt sich der Tag zum 10. Mal, dass der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf sich das Leben nahm. Er wurde nur 48 Jahre alt. Wohl unvergessbar und zeitlos werden seine Bücher bleiben, allen voran Chick, der Millionenbestseller, und der Thriller Sand. Herrndorf schrieb sie, als er schon todkrank war, mit einem bösartigen Hirntumor. Hier hören wir Wolfgang Herrndorf noch einmal.
Landkarten sind für Muschis, sagte Chick, und da hatte er logisch recht. Aber wie man es bis in die Walachei schaffen sollte, wenn man nicht mal wusste, wo Rahnsdorf ist, deutete sich da als Problem schon mal an. Tatsächlich sah Chick ein bisschen älter aus als 14, aber keinesfalls wie 18. Wobei wir auch nicht wussten, wie er in voller Fahrt durch die verschmierten Scheiben aussah. Um das zu testen, machten wir auf einem abgelegenen Feldweg erstmal ein paar Versuche. Ich stellte mich an den Straßenrand und Chick musste 20 Mal an mir vorbeifahren, damit ich gucken konnte, wie er am erwachsensten rüberkam.
Ach, wie großartig, Wolfgang Herrndorf. Vor 10 Jahren ist er gestorben. Und demnächst wird es ein Theaterstück geben, das auf seinem Tagebuch-Blog basiert. Arbeit und Struktur hat er es selbst genannt. Und wir sind jetzt verbunden mit dem Dramaturgen Robert Kohl in Düsseldorf. Er hat das Stück inszeniert. Guten Tag, Herr Kohl.
Schönen guten Tag.
Sie waren sehr befreundet mit Wolfgang Herrndorf. Sie haben damals stellvertretend auch für ihn den Preis der Leipziger Buchmesse für Sand entgegengenommen, haben viel mit ihm zusammengearbeitet. Erzählen Sie uns von diesem Tagebuch Arbeit und Struktur. Was für ein Autor, Herrndorf, erleben wir da?
Ja, also ganz kurz am Anfang muss ich sagen, ich habe das nicht inszeniert, ne, sondern ich habe die Fassung geschrieben davon. Inszenieren wird das Stück Adrian Figueroa. Arbeit und Struktur ist ein Text, den Wolfgang Herrndorf in den letzten 3 Jahren seines Lebens geschrieben hat, schon mit der Diagnose lebend, beziehungsweise auch dieser Text wurde überhaupt begonnen wegen der Diagnose, weil er für sich irgendwann einen Umgang finden musste, wie man als Mensch und auch als schreibender Künstler weitermacht. Und den hat er gefunden, diesen Umgang, durch Arbeit und durch Struktur. Nämlich nicht, indem er sich aufgegeben hat oder in eine Depression verfallen ist, sondern indem er versucht hat, dem Leben, das ihm noch blieb, noch ein bisschen Kunst abzuringen. Und das ist ihm Gott sei Dank auch auf fantastische Weise gelungen. Der Text ist zunächst im Internet erschienen, erst privat, dann öffentlich und später auch als Buch.
Sie haben ja auch mehrfach mit Herrndorf zusammengearbeitet. 2 Bücher haben Sie schon dramatisiert. Wie war das so, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Das war gar nicht. Aber das macht das Besondere, glaube ich, aus. Wolfgang Herrndorf hat sich aus den Bearbeitungen dieser Bücher absolut rausgehalten. Also er hat eine Carte Blanche jeweils gegeben, immer mit der Begründung, ich verstehe überhaupt nichts von Theater, mach du das mal. Aber das war natürlich nicht der Grund, sondern der Grund war, dass ihm die Zeit weglief für eigene Dinge und er nicht die Zeit hatte, sich um andere Dinge zu kümmern. Er hat am Anfang gesagt, bitte verschon mich und schick mir nicht 3 Fassungen, dann der Theaterfassung von Schick, die ich dann auch noch lesen muss jeweils, sondern bitte macht einfach. Und insofern war das so, also von Zusammenarbeit kann nicht die Rede sein, aber von einem sehr vertrauensvollen Miteinander.
Und was war nun Ihre dramaturgische Idee für diesen Text Arbeit und Struktur?
Die Idee, das zu machen, ist an uns herangetragen worden von Carola Wimmer, der Frau von Wolfgang Herrndorf, die vor ungefähr 3 Jahren fragte, ob wir uns dem nicht auf dem Theater widmen wollen würden, aus Anlass des 10. Todestages. Und ich habe das zunächst tatsächlich auch erstmal ich habe gesagt, ich muss darüber nachdenken, weil ich im Moment gar nicht weiß, wie das geht. Weil ich mir nicht vorstellen könnte, so einen tagebuchartigen Text auf die Bühne zu transferieren. Wir haben dann jetzt, glaube ich, einen sehr schönen Zugang dazu gefunden, der damit zu tun hat, dass in diesem Text, dass in dieser Inszenierung nicht nur eine Person ist, die Wolfgang Herrndorf Texte spricht, sondern dass auch Figuren von Wolfgang Herrndorf durch dieses Stück geistern. Im Text heißt es einmal in einem anderen Zusammenhang, die Gespenster sind wieder zurück, und diese Gespenster sind bei uns in anderer Form auf die Bühne. Es sind Figuren aus seinen Texten. Wir begegnen vielleicht ist das Chick, vielleicht ist das Mike Klingenberg, wir begegnen Isa, wir begegnen anderen, die mit Wolfgang Herrndorf in Anführungsstrichen diese Bühne teilen werden. Das ist so ein bisschen vielleicht der dramaturgische Kniff, der es uns überhaupt erst möglich gemacht hat, diesen Text anzugehen.
Das heißt, Wolfgang Herrndorf taucht selbst als Person, als Autor auf?
Ich würde gerne eine kryptische Antwort geben. Florian Lange, der Schauspieler Florian Lange, spricht Ich-Texte des Autors Wolfgang Herrndorf. Ich würde nicht, das klingt ein bisschen blöd, aber also es wäre wirklich albern zu sagen, da spielt jemand Wolfgang Herrndorf. Mhm. Wir bringen Texte von Wolfgang Herrndorf zu Gehör und dabei sagt ein Schauspieler Ich.
Ich versuche es mir, Herr Kohl, nur sozusagen vorzustellen, als Zuschauer im Raum. Was erlebe ich auf der Bühne? Wie ist das gestaltet? Ja. Wie muss man sich das vorstellen?
Adrian Figueroa führt Regie und er ist unterstützt von einem großen Team. Das ist Benjamin Krieg, der eine sehr starke Videoebene in diesen Abend einzieht. Da ist die Musik von Ketan Batti, da sind Kostüme von Malina Moder, auf der Bühne von Irina Schicketanz. Und das sind sehr starke, sehr offensive Theatermittel, die da eingesetzt werden. Das ist kein reiner Lesungsabend, das ist nicht ein reines Abfeiern des reinen Textes, sondern das ist eine sehr bildhafte, sehr stark durchrhythmisierte Inszenierung. Und man muss es sich ein bisschen performativer vorstellen, als man vielleicht auf den ersten Gedanken meinen könnte, wenn man hört, da geht es um ein Tagebuch.
Nach der Fassung eines Freundes, so wird es im Ankündigungstext formuliert, dass der Freund sind Sie, Herr Kohl. Wie war das denn für Sie jetzt auch persönlich, an diesem Text zu arbeiten, mit all den vielen privaten Erinnerungen an Wolfgang Herrndorf?
Man muss das trennen. Also es wäre, glaube ich, absurd, wenn man diesen Text die ganze Zeit behandelt als einen Text, der einen privat immer wieder sehr nah angeht. Wir waren ein sehr großer Kreis von Freunden, zu denen Wolfgang Herrndorf auch gehörte. Wir haben sehr viel auch vor der Erkrankung schreibend miteinander geteilt, sodass man an den Sound, den Ton, den Humor und auch den Pathos dieser Texte bereits gewohnt war. Wir behandeln das als Literatur auf der Bühne und ich behandle das als Literatur, nicht als die Vermächtnis oder was auch immer, alles Freundes, soweit.
Herr Kohl, ich will Sie jetzt nicht pathetisch bedrängen, aber es ist natürlich gerade bei diesem Schicksal, wenn man dann mit einem engen Freund spricht, möchte man es natürlich auch wissen oder so. Ich meine, was erinnern Sie sich am liebsten, wenn Sie an Ihren Freund Wolfgang denken?
Ich tue mich schwer mit diesem Ich und mein Freund, weil wir eine große Gruppe waren, das muss ich dazu sagen. Diese Freundschaft ist hervorgegangen aus dem Internetforum Wir höflichen Paparazzi, ein Forum, was sich sehr stark dem gemeinsamen Schreiben gewidmet hat, dem Austausch durchs Schreiben. Da waren wir, Wolfgang und ich, Teil einer sehr, sehr großen Gruppe. Und alle Erinnerungen, die ich an Wolfgang Herrndorf teile, die teile ich mit dieser Gruppe. Und das sind Gruppenerlebnisse. Das ist schwer zu beschreiben, aber sowohl für Wolfgang Herrndorf als auch für mich als für die meisten anderen war dieses Forum, was am Beginn der 2000er Jahre entstand, eine riesengroße soziale Explosion. Und das Echo dieser Explosion hört man bis heute. Und ich erinnere mich wahnsinnig gerne daran, wie dort ein paar Endzwanziger, Mitdreißiger oder um die 30-jährige Menschen sich kennengelernt haben durch das Schreiben, kennengelernt haben durch Literatur oder das, was wir damals dafür gehalten haben. Und das war ein sehr aufregender Vorgang.
Die Uraufführung von Arbeit und Struktur am 9. September im Düsseldorfer Schauspielhaus nach der Fassung eines Freundes, wie es eine Ankündigung heißt. Danke Ihnen, Robert Kohl, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.